Also ich freue mich hier zu sein, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich auf die Message so gut, dass du hier bist am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Und wer die Wippe sieht, der freut sich vielleicht auf das, was kommt. Ich kann auf jeden Fall nicht jonglieren und deswegen wird das heute auch nicht so viel passieren. Aber ich freue mich auf die Message und das, was passiert. Wir sind unterwegs in der Predigtreihe Ein Leben voller Segen. Und ich habe es jetzt nicht hier vorne, aber wir verschenken auch ein Buch für jeden Haushalt mit dem Titel Ein Leben voller Segen. Und ihr könnt euch das am Infopunkt abholen, dieses Buch, was uns in dieser Predigtreihe ein bisschen begleitet. Tim hat letzte Woche schon den Einstieg gemacht in die Predigtreihe und er hat über den Zehnten gesprochen, er hat über Gottes Versorgung gesprochen und da erinnert sich vielleicht der ein oder andere noch an diese ganzen Lämmer, dieses endlose Lämmer an Lämmer an Lämmer von Gottes großzügiger Versorgung. Wir sind unterwegs in dieser Predigtreihe mit diesem Buch und es hat den Untertitel Über die Freude am Geben. Und dieses Buch ist voller Stories von Menschen, die erleben, die großzügig geben und Gottes großzügige Versorgung am eigenen Leib erleben. Ich weiß nicht, wer schon mal reingeguckt hat. Du merkst, okay, inhaltlich viel, aber vor allen Dingen viele gute Zeugnisse von Menschen, die einfach erleben, dass Gott da ist und dass er sie versorgt. Und ich dachte, dann fange ich doch direkt an mal mit einem Zeugnis von Gottes Versorgung, oder? Wir lieben doch gute Geschichten, oder? Und zwar 22 oder so, sind wir von Hannover nach Wunstorf gezogen und wir sind umgezogen, wir sind in eine Wohnung, da war eine Küche drin, wir dachten so, nice, ist eine Küche drin und irgendwann haben wir festgestellt, dass der Backofen funktioniert, aber immer nur 10 Minuten. Und es gibt Gerichte, so gerade so runde, die gibt es in der Tiefkühlabteilung, die kann man in 10 Minuten backen. Aber es gibt andere Sachen, die brauchen länger als 10 Minuten im Backofen. Wir haben so gemerkt, okay, wir werden doch nochmal einen neuen Backofen brauchen. Und wir sind dann erstmal noch in Urlaub, weil der Urlaub war schon gebucht und so. Und ich dachte so, oh Mann, ey, mit diesem Backofen, wir hatten den nicht einbudgetiert. Und dann wollten wir zurückfliegen, aber dann wurde der Flug storniert. Und wir sind dann erst, also er wurde gecancelt und wir konnten erst einen Tag später fliegen. So, das heißt, wir waren einen Tag länger im Urlaub, aber wir waren in so einem komischen Hotel direkt am Flughafen. Das war wirklich nicht so cool. Und da haben wir das ganze Geld eingereicht und waren hinterher, dass das Geld wiederkommt. Und irgendwann kam Geld wieder, aber es war nicht nur das Geld, was wir rückerstattet bekommen haben für das Hotel und für die Lebensmittel. Wir haben mehr Geld bekommen, als die Flüge insgesamt hin und zurück gekostet haben. Und ich dachte so, okay, cool. Und Carina so, okay, dann ist das ja unser Backofen. Und so haben wir dann voll erlebt, wie Gott einfach Lufthansa gebraucht hat, uns einen Backofen zu geben für unsere Wohnung. Danke Lufthansa für diesen Backofen. Ist richtig cool. Ja, wir erleben manchmal Gottes Versorgen auf unterschiedliche Art und Weise, oder? Und ich sag mal, Geld spielt doch im Leben von uns Menschen eine Riesenrolle, oder? Ich meine, wer von euch kennt, vielleicht unter der jungen Generation, dieses Videos, wie viel ist dein Outfit wert? Kennt es irgendjemand? Hat das schon mal jemand geguckt? Ja, okay, gerade hier in diesem Blog ein paar Leute, manche denken so, wovon redet der? Da geht jemand durch die Stadt, interviewt Leute und fragt sie, wie viel ihr Outfit wert ist. Und da gibt es alles zwischen 50, 100 und gefühlt 10.000 Euro, je nach Tasche, Gürtel, Jacke und so weiter, welche Marken getragen werden und ob ein Wunstorf durch die City geht oder in Düsseldorf über die Kö flaniert. Alles ist dabei. Geld spielt eine große Rolle im Leben von Menschen. Mit Geld kann man sich so viele schöne Wünsche erfüllen. Man kann sich ein Auto kaufen, man kann in Urlaub fliegen, ja, man kann sich tolle, schöne Klamotten kaufen, man kann schön wohnen oder noch schöner wohnen. Man kann lecker essen, was habe ich noch? Man kann ein neues Smartphone sich kaufen, man kann... Ja, genau, man kann tolle Hobbys machen, man kann sich weißere Zähne machen lassen, man kann sich mehr Haare auf dem Kopf machen lassen, man kann sich weniger Kilos auf den Hüften machen lassen oder man kann sich einfach nur einen großen Berg an Süßigkeiten kaufen, je nach Vorlieben und wo einem das Herz, wonach das Herz so begehrt. Mit Geld können wir alles Mögliche machen und schnell haben wir das Gefühl, Geld ist doch was, was uns so viel an erfülltem Leben ermöglicht oder vielleicht sogar ein sorgloses Leben ermöglicht und bietet, oder? Und als Christen stehen wir oft in einer Spannung, deswegen hier diese Wippe und ich hoffe, ich reiße jetzt nicht alles ab. Wir stehen manchmal in so einer Spannung zwischen Haben auf der einen Seite und geben auf der anderen Seite, oder? Und wir stehen in dieser Spannung, ein bisschen Ungleichgewicht hier, wir stehen in dieser Spannung und wir merken, es gibt mir nicht so richtig Halt, in dieser Spannung zu stehen. Da ist nicht viel Stabilität, die meine Finanzen, was ihr lesen könnt vielleicht, wenn ihr in der ersten Reihe sitzt, mir bieten. Wir stehen in dieser Spannung zwischen Haben und Geben. So oft, oder? Das Geld, ja, es ist eine Spannung da. So, jetzt nehme ich euch die Spannung mit, dass ihr euch wieder konzentrieren könnt. Es ist eine Spannung da. Geld ist tückisch und deswegen ist Geld auch eins der Lieblingsthemen von Jesus gewesen. Er hat so oft über Geld gesprochen und die Message heute heißt die Macht des Mammons. Die Macht des Mammons, also wenn du aufschreiben möchtest, was der Titel ist, dann schreib auf die Macht des Mammons. Und wir steigen heute ein in eine Story von Jesus, wo er über Geld redet. Über ganz viele andere Bibelverse steigen wir vielleicht auch noch kurz ein. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch kurz beten und dann geht's los. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke, dass du uns hier in Deutschland so übermaßen großzügig versorgst und wir erleben dürfen, wie gut du bist. Jesus, ich danke dir so dafür und ich danke dir für Geld, ich danke dir für Versorgung, ich danke dir, dass du gut bist und ich bete für die Message, ich bete so, Heiliger Geist, dass du wirkst, ich bete, dass wir eintauchen dürfen in die Wahrheit, die du hast und ich bete, dass Herzen offen sind für dein Reden, ich bete, dass du mich leitest und dass wir im Verständnis um Geld auf ein tieferes Level kommen. Amen. Amen. Yes, wir steigen ein in eine Story aus der Bibel und ganz kurz den Timer bitte noch auf 30 Minuten setzen. Perfekt. Lukas 12. Lukas Evangelium ist Neues Testament, ist eines von den vielen Lebensberichten über Jesus. Da steigen wir ein, Vers 13. Da rief einer aus der Menge: Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Jesus erwiderte: Wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um in solchen Dingen zu entscheiden? Und er fuhr fort: Nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Erstmal soweit. Was ist dieser Kontext der Situation? Erstmal ist es übrigens eine lustige Situation. Wir lesen in Kapitel 12, Vers 1, dass tausende Menschen zusammenkommen. So viele, dass sie sich gegenseitig auf die Füße treten. Und sie alle sind da, um Jesus zu hören. Und einer steht auf und kommt mit seinem persönlichen Problem. Sag so, sag mal mein Bruder, der soll mir mein Geld geben. Und ich denke so, die Leute, die so rechts und links von sitzen, denken so, machen so Fremdschämen so. Was will der jetzt so? Aber warum fragt er Jesus überhaupt? Ja? Auf einen Seite war es nicht unüblich tatsächlich, dass man jüdische Lehrer, die Rabbis gefragt hat, in so kleinen Konflikten, wer da eigentlich Recht hat und wie das entscheiden werden soll. Also war es eigentlich gar nicht üblich, dass Jesus hier gefragt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass der Bruder vielleicht von dem Mann auch da in der Menge saß. Und er dachte so, jetzt sag mal meinem Bruder hier vor all den Zeugen, wer eigentlich Recht hat und was eigentlich gerecht ist. Und Jesus nutzt diesen Moment, der so ein bisschen verrückt ist. Ja? Stell mal vor, einer von euch würde jetzt aufstehen und sagen, Silas, sag mal meinem Bruder so und so. Jesus nutzt diesen Moment zur Lehre. Und er nutzt diesen Moment, um etwas Wichtiges zu sagen. Und er sagt, hütet euch vor aller Pleonexias. Sag mal Pleonexias. Hört sich an wie eine Krankheit, oder? Wenn du so beim Arzt bist und er sagt, oh, sie haben da ein Problem mit Pleonexias und du denkst so, das hört sich krass an. So, ich weiß nicht, ob ich mehr darüber wissen will, was das Problem ist. Pleonexias, ja? Ist vielleicht auch eine Krankheit, die vererbbar ist, ich weiß nicht. Pleonexias. Pleonexias ist griechisch und bedeutet Habsucht. Und hier in dieser Bibelübersetzung wird das schon direkt erklärt, wo er dann steht, hier, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Habsucht. Pleonexias, diese Habsucht, eine Haltung, unzufrieden zu sein mit dem, was man hat und mehr zu begehren, als was man eigentlich besitzt. Es schwingt auch eine gewisse Undankbarkeit mit. Und vielleicht auch eine Undankbarkeit gegenüber Gott, was man hat, was man nicht hat. Es schwingt so ein bisschen mit. Und Jesus sagt, hütet euch vor aller
Pleonexias. Hütet euch vor aller Habsucht, hütet euch davor, Dinge zu begehren, die ihr eigentlich gar nicht habt, die ihr nicht besitzt. Hütet euch davor, danach auszustrecken. Denn das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Und dann geht er weiter in einem Gleichnis, ab Vers 16. Und er gab ihnen folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernte brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Abgefahren. Er sagte sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, alles zu lagern. Dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre gut eingelagert. Genieß das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir, du wirst noch heute Nacht sterben und wer wird dann das alles bekommen? Was für ein Problem hatte der Mann? Sein Problem war, es war zu viel. Und man liest die Story und denkt so, was für ein Problem. Aber wer von uns stand schon mal vor seinem Kleiderschrank und dachte, der ist zu klein? Und wer von uns stand schon mal an der Straße vor seinem Auto und dachte so, blöd, dass ich dafür keine zweite Garage habe? Wir leben im Reichtum, wir leben im Überfluss. Und ich glaube, dieses Gleichnis spricht noch viel mehr in eine Zeit wie diese, weil die Menschen, die damals da waren, waren Tagelöhner. Sie haben von der Hand in den Mund gelebt. Ja? Sie haben die Story gehört und dachten so, wovon redet der? Ja? Das ist null unsere Lebensrealität. Und ich glaube, Jesus möchte vielleicht gerade uns heute noch viel mehr damit sagen. Und ich meine, hier ist dieser Mann, der sagt, hey, ich lehne mich jetzt zurück, ich muss jetzt nicht mehr arbeiten, ich genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Und ich meine, wer von uns hat nicht schon mal daran gedacht, wie cool es wäre, so viel Geld zu haben, einfach von den Zinsen über die Banken zu leben, nicht mehr arbeiten zu müssen, oder? So Finanzier zu sein und zu denken so, oh, ich habe so viel, ich muss nicht mehr arbeiten. Und es gibt ja auch Menschen, dieses Lebensziel zu haben, mit Mitte 30 so viel Geld verdient zu haben, dass sie ihr Leben lang nicht mehr arbeiten müssen, oder? Habt ihr schon mal gehört? Abgefahren. Das gibt's. Ja. Was für ein Problem der hat. Und warum wird dieser Mann hier als dumm bezeichnet? Der Mann in dem Gleichnis schließt von seinem Besitz auf Lebenszeit. Er schließt von dem, was er hat, darauf, dass er ganz viel Zeit hat, das, was er hat, auch ausgeben zu können für sich selbst. Für sich selbst. Und das, was er hat, ist für ihn logisch. Es kam zu mir, also ist es für mich. Ich habe es mir erarbeitet, also ist es mein. Und Jesus macht dir klar, das Problem ist nicht, dass er viel hatte, sondern dass er von dem, was er hatte, besessen wurde. Das Problem war nicht der Besitz, sondern dass er von seinem Besitz besessen wurde. Und manchmal, wenn wir in dieser Spannung stehen zwischen Haben und Geben als Christen, dann stehen wir eigentlich noch viel mehr in einer anderen Spannung. Wir stehen in der Spannung zwischen, ich bestimme auf der einen Seite und Gott bestimmt auf der anderen Seite. Wir stehen in dieser Spannung und fragen uns, okay, wo ist da die Mitte? Ist es eigentlich dran? Und wir stehen in dieser Spannung. Jesus schließt das Gleichnis in Vers 21. Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach dem Reichtum bei Gott zu fragen. Also er sagt einmal, ich meine, es ist noch eine krasse Aussage. Und er gibt diesen Link zu Reichtum bei Gott. Und jetzt ist ja die logische Frage, okay, wenn das eine dumm ist, das andere schlau, was ist dann genau das Schlaue, was wir tun sollen? Reichtümer bei Gott zu sammeln. Und wenn wir im Lukas Kapitel 12 weiterlesen, kommt dieses Thema auch auf und trotzdem möchte ich jetzt mal in Matthäus Evangelium einsteigen, weil Matthäus das hier noch mehr auf den Punkt bringt. Matthäus 6. Vers 19 steht, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, sammelt Reichtum bei Gott, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Er wird sich für den einen ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott und zugleich dem Mammon dienen. Jesus erklärt dir ein bisschen, was der Mammon ist. Ist ja auch der Titel von der Predigt und macht ja so, okay, ist gut, wenn ich auch darüber rede, wenn die Predigt schon so heißt. Mammon. was ist Mammon? Und Jesus stellt hier an dieser Stelle Mammon irgendwo Gott gegenüber. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Er sagt, die sind quasi, sie stehen auf unterschiedlichen Seiten, sie stehen sich gegenüber. Jesus macht dir klar, du kannst entweder Gott vertrauen,
auf dieser Seite,
du kannst entweder Gott vertrauen oder du kannst dem Mammon vertrauen. Du kannst entweder mit deinen Finanzen Gott dienen oder du kannst mit deinen Finanzen dem Mammon dienen. Es gibt kein Beides, es gibt nur ein Entweder oder. Du kannst dein Geld entweder Gottes Zielen unterordnen oder du kannst sie den Zielen des Mammons unterordnen. Das ist eigentlich das, was dahinter steht. Robert Morris, der Autor von dem Buch, was uns ein bisschen begleitet in der Predigtreihe, der schreibt, hinter dem Geld, das Gott und seinen Zielen unterstellt ist, steht Gottes Geist. Dagegen steht hinter dem Geld, das Gott nicht unterstellt ist, der Geist des Mammons. Also geht's hier weiter. Oha. Ich hoffe, das hält. Was steht eigentlich dahinter zwischen Haben und Geben, zwischen Ich bestimme und zwischen Gott bestimmen? So oft steht eigentlich der Geist des Mammons und der Geist Gottes dahinter. Mir ist in der Predigtvorbereitung, mir ist dieser Vers 21 von Matthäus nochmal neu wichtig geworden. Da steht, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Der Feind will mich weg von Gott ziehen. Und er benutzt den Geist des Mammons davon, eine Distanz zwischen mir und Gott und seinem Geist aufzubauen. Er will mich immer mehr auf seine Seite ziehen. Und er benutzt dazu den Mammon, unsere Finanzen. Denn wir lesen in Vers 21, da wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Also unser Herz wird unserem Geld irgendwo folgen. Und ist es nicht logisch, da wo es einen Kampf um sein Herz gibt, dass es da auch einen Kampf um unsere Finanzen gibt? Ja. Es gibt einen geistigen Kampf um unsere Finanzen, weil es einen geistigen Kampf um unser Herz gibt. Es ist so wichtig zu verstehen, dass Geld nicht neutral ist, dass es nicht einfach nur ein Mittel ist, an sich Geld an sich schon, aber dass unsere Finanzen umkämpft sind, dass ein geistiger Kampf dahinter ist, weil es einen geistigen Kampf um unser Herz gibt. Es gibt einen geistigen Kampf um unser Herz und deswegen gibt es auch einen geistigen Kampf um unsere Finanzen. Gott will, dass unser Herz ganz bei ihm ist, dass wir ganz auf ihn vertrauen, während der Feind versucht, über den Geist des Mammons uns weg von Gott zu ziehen und dahin zu ziehen, dass wir auf unsere Finanzen vertrauen. Dass da eine Unsicherheit ist, ob Gott es gut meint, sondern dass wir auf unsere Finanzen vertrauen. Da ist ein geistiger Kampf auch um unsere Finanzen, weil da so ein enger Zusammenhang ist zwischen unserem Herz und unserem Geld. Und der Geist des Mammons, er benutzt verschiedene Fallen, um uns auf seine Seite zu ziehen. Um uns hier auf diese Seite zu ziehen, damit unser Leben immer mehr hier ist. Unsere Finanzen hier mehr gewichtet sind bei dieser Seite. Und ich habe verschiedene Fallen mitgebracht, die der Geist des Mammons benutzt. Die erste Falle ist mal Hochmut. Hochmut sagt, du hast es dir verdient. Ich meine, in Lukas 12, Vers 19, da ist genau dieser Bauer, da lesen wir. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre gut eingelagert, genieß das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Was wir verdienen, das gehört doch uns und gehört uns zur freien Verfügung. Wir dürfen doch frei bestimmen, was damit passiert, oder? Der Mann in dem Gleichnis ist ganz selbstbewusst und sagt, okay, was für mich, was ich verdient habe, das habe ich an mir verdient und es soll auch mir dienen, dass ich ein gutes Leben habe. Und es ist eine Art von Hochmut und in der Bibel werden wir an verschiedenen Stellen auch von Hochmut gewarnt. Und die Lüge des Mammons bei Hochmut ist, du brauchst Gott nicht. Du brauchst Gott nicht. Und ich finde es so stark, wenn wir hier Vers 19 lesen, wo steht, da, da ist der Bauer, der spricht in dritter Person zu sich selbst. Ja? Als würde er neben sich selbst stehen und sagen, so ist es doch. Wenn wir das nochmal lesen können, Vers 19. Mein Freund, du hast für Jahre gut eingelagert, genieß das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Als würde, ich lese es so, der Geist des Mammons neben dem reichen Bauern sehen, ihn auf die Schulter klopfen und diese Lüge eintrichtern. Weil man redet doch nicht in dritter Person zu sich selbst. Aber der Geist des Mammons redet hier in dem Bauern. Er redet ihm zu, du brauchst Gott nicht. Genieß das Leben. Und wir werden in der Bibel verschiedenen Stellen an vor Hochmut gewarnt. Und ich nenne es trotzdem nochmal eine. Hier steht in 1. Timotheus 6. Da steht im Vers 10, fangen wir mal an, da steht, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Böses. Oder hier nach der Übersetzung, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorkommt. Hier steht übrigens auch nicht, Geld ist die Wurzel allen Böses. Ich weiß nicht, ob jemand diese Bibelverse im Kopf hatte, den gibt es so nicht. Es geht hier um die Liebe zum Geld. Und wenn wir ein paar Verse weiterlesen, dann lesen wir Vers 17 hier, dass Paulus zu Timotheus sagt, schärfe denen, die in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Im reichen Maß möchte er, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Denn wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Hochmut sagt, du brauchst Gott nicht. Und ein Signal von Hochmut ist oft, dass es materiellen Dingen sehr viel wert beimisst. Ja? Zum Beispiel kriegst du gesagt, das ist aber ein schönes Auto und dann sagt Hochmut so etwas wie, ja, das war auch wirklich teuer. Das ist der neue BMW Erstzulassung mit allen Extras, die du leisten kannst, frisch aus dem Werk. Der war wirklich teuer, aber ich kann es mir leisten. Jetzt sehr überspitzt formuliert. Hochmut betont oft den Wert von materiellen Dingen. Eine weitere Falle, die der Mammon benutzt, ist Konsumschulden. Konsumschulden ist das Zweite. Und auch bei Konsumschulden wird Dinge und der materielle Wert von Dingen oft betont. Aber hier ist es ein bisschen anders, Konsumschulden. Hier heißt es vielmehr, du kannst es dir zwar nicht leisten, aber du hast es dir trotzdem verdient. Du kannst es dir zwar nicht leisten, aber du hast es dir trotzdem verdient. Wenn andere das haben, dann hast du es dir auch verdient. Den großen Fernseher, den Sommerurlaub, das neue Auto, die coolen Sneakers, keine Ahnung, was in deinem Leben ist. Ist es denn nicht nur gerecht, dass wir auch haben, was andere haben? Und dann kaufen wir uns was. Und ich weiß nicht, aber es wird doch immer leichter, sich Dinge zu kaufen, oder? Zinsloser Sofortkredit, ja? Ich weiß nicht, wie oft ich in meiner Banking-App Werbung für einen kostenlosen Autokredit bekomme. So, ich will gar nicht jetzt ein Auto kaufen, aber ich kriege trotzdem diese Werbung. Jetzt kaufen, später bezahlen. Damit wirbt auch PayPal. Ja? Und es gibt Werbeslogans, die heißen einfach nur, weil sie es sich wert sind. Und ich denke so, ja, aber ich weiß gar nicht, ob das Produkt es mir wert ist. Es wird uns so leicht gemacht, Dinge zu kaufen und Geld auszugeben, was wir nicht haben. Und es gibt auch diesen Spruch, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, wir geben Geld aus, das wir nicht haben, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht leiden können. Ist doch verrückt, ne? Aber manchmal ist genau das eigentlich der Kern von dem Ganzen, wohin es eigentlich führt oder wohin es eigentlich kommt. Und wenn wir dann Konsumschulden haben, was ist dann die Lösung in dem Problem? Ja, mehr Geld natürlich, oder? Mehr Geld ist die Lösung. Und die Lüge des Mammons bei Konsumschulden ist, wenn du nur mehr Geld verdienen würdest oder hättest du gar keine Schulden. Wenn du nur mehr Geld hättest du keine Schulden. Und wir weisen so ein bisschen die Schuld von uns weg. Ja, das ist, ich bin ein Opfer der Umstände. Das ist nur, weil ich so wenig Geld habe. Wenn ich so viel Geld hätte wie mein Nachbar, dann würde es mir gar nicht so gehen, wie es mir gerade geht. Und wir sind genau da, wo der Feind uns haben will. Wir sind irgendwo perspektivlos gefangen in diesen Schulden. Robert Morris bringt es in seinem Buch hier auf den Punkt. Er sagt, aber die Antwort auf Probleme ist nicht Geld, sondern ist Gott. Und das ist so wichtig zu begreifen. Eine weitere Falle ist die Falle der Armut oder die Haltung der Armut. Und ich weiß, über Armut zu sprechen ist krass. Ich meine, in Deutschland eigentlich nicht so krass, wenn man mal in anderen Ländern der Welt unterwegs ist. Aber trotzdem ist es nicht immer einfach, mit wenig Geld auszukommen. Ja, und ich weiß, es ist ein sensibles Thema, aber diese Haltung der Armut oder diese Falle der Armut, sie greift nicht nur Leute an, die wirklich wenig haben, sondern sie kann genauso gut Leute treffen, die eigentlich sehr, sehr viel haben. Ja? Durch die Haltung der Armut wird man blind für das, was man hat. Wird man blind für den Segen Gottes, den man in seinem eigenen Leben eigentlich schon erfahren hat. Und Armut sagt sowas wie, du kannst dir nichts Schönes leisten. Oder, wenn du, was du hast, ist weder toll noch wertvoll. Armut wertet die Dinge, die wir haben, ab. Das ist aber ein schöner Pullover. Und die Antwort ist, der ist second hand. Das ist aber eine tolle Wohnung. Und die Antwort ist, die ist gar nicht so teuer, wie es vielleicht aussieht. Das ist aber so ein leckeres Essen. Ja, das ist ein ganz simples Gericht, Hauptsache günstig. Und Fleisch ist eh viel zu teuer. Armut wertet Dinge ab, die wir haben. Und verschiedene Dinge können der Hintergrund sein, dass wir für diese Falle der Armut besonders anfällig sind. Vielleicht hat man in seiner Kindheit und Jugend wirklich erlebt, dass man mit sehr wenig auskommen musste. Vielleicht vergleicht man sich einfach sehr, sehr stark mit anderen und das, was sie haben, was man selber nicht hat. Und bei Christen vielleicht auch der Gedanke, dass es eigentlich gar nicht gut ist, viel zu haben, und man schämt sich für den Besitz, den man hat, weil man diese Bibelverse, den ich gerade aus 1. Timotheus 6 vorher gelesen habe, Vers 10, falschen Kopf hat, weil man dachte, da steht doch, die Wurzel vielen Böses ist, also Geld ist die Wurzel allen Böses oder vielen Böses, aber da steht ja eigentlich, die Liebe zum Geld ist die Wurzel so vielen Böses. Die Haltung der Armut lässt uns und lässt dich blind für Gottes Versorgung werden. Und die Lüge des Mammons da ist dann, Gott gönnt dir nur das Nötigste. Bis hin zu Gott gönnt dir eigentlich nichts. Das ist die Lüge, die der Feind uns da eintrichtern will, wenn wir in diese Falle der Haltung der Armut gefangen sind. Gott will nicht, dass wir uns so viel aus Besitz machen. Und er möchte nicht, dass wir uns vom Geist des Mammons beeinflussen lassen und in diese Fallen geraten. Ja? In Lukas 12, ja, da wo auch die Story von dem reichen Bauern steht, da steht ab Vers 29, macht euch keine Gedanken über eure Nahrung, was ihr essen oder trinken sollt. Macht euch keine Gedanken darüber, ob euch Gott damit versorgen wird. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen. Doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das wichtigste Anliegen ist. Und dann nochmal Matthäus 6, das ist eigentlich so stark einfach. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Und nochmal kurz hier aus 1. Timotheus 6, ab Vers 17. Schärfe denen, die in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, im reichen Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Gott will unser Herz. Wie wir es jetzt gelesen haben, da, wenn unser Reichtum ist, da wird auch unser Herz sein. Gott will unser Herz und deswegen ringt er auch um unsere Finanzen. Und es ist so wichtig, das zu verstehen, ja, wenn du eins mitnimmst, dann das, dass es einen geistigen Kampf um deine Finanzen gibt, weil es einen geistigen Kampf um dein Herz gibt. Und ich merke, es gibt diese Spannung, in der wir immer wieder stehen. Und auch ich habe erlebt, es gibt diese Spannung. Aber es gibt einen Schlüssel, dieser Spannung zu entgehen. Ja? Unser Herz, unser Reichtum, unsere ganze Finanzen ist umkämpft, aber es ist natürlich auch unsicher, wenn die Wippe eigentlich so in der Mitte steht. Ne? Es ist einfach so, wir machen es einfach anders. Wir geben einfach dem Geist Gottes viel mehr Einfluss und nehmen einfach dem Geist des Mammons den Einflussbereich. Und schon machen sich nicht mehr so viele Leute Sorgen um mich, ja, dass ich hier runterfalle, weil es mir Halt gibt. Und wer ein bisschen Plan von Physik hat, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sich irgendwer, der vielleicht das Zwei- oder Dreifache von mir wiegt, sich da an das andere Ende gleich stellt, ja, ganz rüber, dann bleibt das trotzdem stabil, weil Gott am längeren Hebel ist. Ist so wichtig zu verstehen, echte Freiheit finden wir nicht in finanzieller Freiheit, sondern in Vertrauen auf Gott. Echte Freiheit finden wir nicht in finanzieller Freiheit, sondern im Vertrauen auf Gott. Und um diesen drei Strategien, um diesen Fallen des Mammons auszuweichen, haben wir jetzt nochmal zum Schluss ein paar Strategien, oder? Was können wir praktisch tun? Ist es gut, oder? Um mal in die Praxis reinzugehen. Das erste ist das SG-Prinzip. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon gelesen habt im Buch, das SG-Prinzip. Und ich verrate euch gleich, was dahinter steckt. Eigentlich geht es nämlich darum, nicht ich entscheide, was mit meinem Geld passiert, sondern Gott. Wenn ich diesen Schlüssel gebrochen habe, zu sagen, gut, ich habe eigentlich gar kein Geld, sondern eigentlich steht alles Gott zur Verfügung, ich bin nur Verwalter. Stell dir mal Folgendes vor. So, ich würde jetzt hier vorne, Niklas, würde ich jetzt 50 Euro in die Hand drücken und sagen, Niklas, von diesen 50 Euro nach dem Gottesdienst im Café, du lädst so viele Leute auf Café und Fritz ein, bis das Geld leer ist. Was würde jetzt Niklas machen nach dem Gottesdienst? Er würde aber hoffentlich Leute damit einladen und nicht sagen so, geilo, 50 Euro, gleich erstmal zu Megas. So, er würde davon Leute einladen, bis das Geld leer ist, oder? Weil ich es ihm gegeben habe und gesagt habe, hey, mach doch das damit. Na? Wie komisch wäre das, wenn er dann aufstehen würde und sagen, Silas, jetzt mal ehrlich, Fritz 1 Euro, Cappuccino 2, wer sich das kaufen möchte, der kann sich das wirklich leisten. Ist echt nicht so teuer hier. Von den 50 Euro, da kannst du ganz andere Sachen machen. Zum Beispiel, geh doch mal wieder mit Carina essen. So, das wäre doch auch was Gutes. Aber wäre es nicht komisch, wenn er anfangen würde, mit mir zu diskutieren, was ich sage, was er mit meinem Geld machen soll? Und doch passiert genau das doch immer wieder in unserem Alltag. Gott gibt uns Geld zur Verfügung und er sagt vielleicht sogar, was wir damit tun sollen. Und wir fangen dann an, mit Gott zu diskutieren, weil wir bessere Ideen haben. Und er steht da und denkt so, ja, aber ich habe dir doch gerade gesagt, was ich möchte, was du tust. Warum diskutierst du jetzt, was du mit meinem Geld tun sollst? Weil wenn wir verstanden haben, dass wir gar kein Geld haben, sondern eigentlich nur Verwalter sind, dann verstehen wir, okay, es geht eigentlich nicht darum, das zu tun, was ich will. Ja? Es geht nicht darum zu tun, nicht ich bestimme und ich lasse nicht den Geist des Mammons bestimmen, sondern ich möchte tun, was der Geist Gottes sagt und ich lasse Gott bestimmen, was dran ist. SG-Prinzip heißt sofortiger Gehorsam. Wenn wir einfach sofort gehorsam sind, dann lassen wir einfach dem Feind auch nicht zu, dass wir in diese weirden Diskussionen kommen und Gott sagen, bessere Vorschläge machen zu können, was wir mit dem Geld machen sollten. Wir tun es einfach sofort und nehmen dem Feind so die Möglichkeit, Einfluss auf uns zu nehmen. Ein zweites Ding ist keine Impulskäufe. Ich weiß nicht, für viele hier ist es vielleicht nicht neu, zu sagen, ich möchte keine Impulskäufe tätigen. Für andere ist es vielleicht trotzdem immer wieder herausfordernd. Immer wieder zu sagen, ab einem gewissen Wert möchte ich mindestens 48 Stunden oder 7 Tage darüber nachdenken, das zu machen. Und es gibt ja unterschiedliche Grenzen, die man machen kann. Und ich rede jetzt nicht von dem Wocheneinkauf, der mehr als 50 Euro kostet und ich denke eine Woche darüber nach, ob ich noch Lebensmittel brauche. Aber wenn es um Konsumgüter geht, wenn es um Dinge geht, wo ich denke, boah, das gönne ich mir jetzt. Ja? Und das kann bei dem Steak anfangen, ganz ehrlich. Aber darüber nachzudenken, zum Beispiel mit Wert von vielleicht 30 Euro, wo man sagt, da kann ich mir eine Jeans von kaufen, vielleicht. Ist das dran? Jesus, was denkst du dazu? Ist das dran? Soll ich mir das kaufen und ihm da die Möglichkeit zu geben, zu mir zu sprechen? Das nächste ist auch Dankbarkeit. Dankbarkeit. Dankbarkeit lenkt nämlich den Blick weg von dem, was wir nicht haben, hin zu dem, was wir haben. Dankbarkeit ist so eine starke Strategie gegen Hochmut und gegen Habgier und gegen diesen Wunsch, mehr zu haben. In 5. Mose 8, Vers 17 bis 18, da steht auch nochmal: Denkt nicht, ihr wärt aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Dankbarkeit auch Gott gegenüber hilft gegen Hochmut. Und anstatt den Wert von materiellen Dingen zu betonen oder, wie es die Hochmut tut, oder den Wert herunterzuspielen, lernen wir, Danke zu sagen für das, was uns anvertraut ist. Ein nächster Punkt, nur um das in Erinnerung zu rufen: Haushaltsbuch und Budgets. Es ist wirklich auch jetzt nichts Neues, oder? Ich meine, aber trotzdem, der Geist des Mammon so oft, ja, er versucht uns zu Dingen zu verleiten und es so leicht reinzufallen, wenn wir gar nicht wissen, was wir wofür ausgegeben haben. Ja? So, ich habe in meiner Finanz-App habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, wie viel Geld ich für Kaffeebohnen ausgebe. Weil ich mag gerne guten Kaffee und letztens steinigt mich. Letzte Woche habe ich für 250 Gramm Kaffee 11 Euro bezahlt. Und das ist ein stolzer Preis. Das sind 80 Cent pro Tasse, ja, plus Filter, also wahrscheinlich so 9 Cent pro Filter, also fast 90 Cent pro Tasse. Es ist ein Genussmittel. Volle Kanne. Ja, aber auch dann zu wissen, okay, wie viel Geld gebe ich eigentlich für Kaffeebohnen aus? Und dann hinterher zu entscheiden, ist es mir wirklich wert, so viel Geld für Kaffeebohnen auszugeben oder eigentlich nicht? Ein Punkt, wie wir es machen können, sind verschiedene Programme. Es gibt so, mir wurde letztens empfohlen Finanzblick oder ich benutze Money Manager. Aber grundsätzlich zu sagen, hey, ich brauche einen Überblick, wohin mein Geld eigentlich geht. Und der letzte Punkt ist für mich, welches ist das Thema Unterstützung? Mit Leuten zu reden, die vielleicht da schon weiter sind als ich. Mit Leuten zu reden, die nicht so krass unter dem Einfluss des Mammons stehen, sondern da schon viel mehr Freiheit im Vertrauen auf Gott erlebt haben. Die vielleicht auch wissen, welche Bücher, welche Apps man gut nutzen kann, um einen Plan über seinen Haushalt zu bekommen, aber die vor allen Dingen Freiheit erlebt haben. So, und mir persönlich tut das so gut, dass ich da mit Karina unterwegs bin, die da so viel freier ist, gerne ein Segen zu sein. Wenn ich dann herausgefordert bin, diesem ersten Prinzip, sofortiger Gehorsam, das direkt anzuwenden, dann rufe ich Karina an, sag ihr, was Sache ist, was mir Gott gesagt hat, und sie sagt dann sowas wie, gib doch noch mehr. So. Sie fördert mich darin heraus, auf eine gesunde Art und Weise, mich nicht so sehr von dem Geld beeinflussen zu lassen, sondern da in Freiheit einzutauchen und mich neu auf Gottes Seite zu stellen und neu klar zu machen, dass er ja mein Versorger ist. Ich meine, ich bin schon über der Zeit, aber was, ich meine, ich fände es so cool, wenn dieses Gleichnis, was Jesus erzählt, ne, von diesem reichen Bauern, der noch mehr bekommt. Es ist ja ein Negativbeispiel dafür, wie man nicht damit umgehen soll. Ja? Aber stellt euch vor, dieser Mann hätte Prinzipien angewandt, wovon ich gerade geredet habe. Und Jesus hätte ein anderes Gleichnis erzählt. Und er sagt, stellt euch vor, der ist ein reicher Mann und er erntet so viel, dass er im Überfluss hat. Und das Erste, was er macht, ist, er gibt den Zehnten in den Tempel. Er gibt das Zehnten erstmal ins Haus Gottes. Und das Zweite, was er macht, er nimmt sich Zeit zu beten, zu sagen, Jesus, er sagt, Gott, ich habe so viel von dir bekommen, Überfluss. Und ich bin doch schon längst reich. Was willst du, was ich mit dem ganzen Ernte tue? Und dann hätte Gott vielleicht zu ihm gesprochen und sagt, leg mal was zurück für schlechte Zeiten. Oder gönn mal deinen Bauern auf dem Feld neue Werkzeug, dass sie besser arbeiten können. Vielleicht hätte er auch sowas gesagt wie, und lad mal Leute ein, teile von deinem Überfluss, gib anderen davon und sammel dir damit Reichtümer im Himmel. Dieses Gleichnis hätte eine komplett andere Aussage gehabt für uns, oder? Alles in der Entscheidung des Mannes in diesem Gleichnis zu sagen, gehe ich davon aus, dass alles Geld, was zu mir kommt, auch automatisch mir dienen soll? Oder gehe ich davon aus, dass das Geld, was ich habe, dass ich nur Verwalter bin, und das eigentlich Gottes Besitz ist, Gottes Geld ist, Gottes Ressourcen sind, die mir anvertraut sind, auch um ein Segen für andere zu sein. Hey, wir wollen jetzt einen Moment nochmal gehen. Wir gehen gleich nochmal in den Song. Die Worship ist schon ready. Und nochmal, ich möchte euch einfach jede Möglichkeit geben, nochmal kurz zu reflektieren, okay, was ist eine von diesen Fallen, in die ich vielleicht reinfalle? Und was sind Strategien, die ich viel mehr noch anwenden möchte? Und ich lade dich so ein, den Moment zu nehmen, den Heiligen Geist einzuladen, zu dir zu sprechen und sagen, hey, mach vielleicht auf, deck auf, wo ich gerade herausgefordert bin, ja. Und ich weiß, es kann auch schmerzhaft sein und es ist so cool, das Connect-Team, was auch begrüßt hat und so weiter, wenn ihr dann merkt, hey, es ist ein Anliegen und ich merke, da ist eine Unfreiheit da oder was auch immer, dann könnt ihr auch mit denen beten, ja. Ist verrückt, oder? Die schütteln nicht nur Hände, sondern die beten auch für dich, wenn du das möchtest. Ja, und lass das mal zu, ja. Du kannst auch sonst gleich noch kurz mitsingen und lass es kurz auf dich wirken, diese Predigt. Das, was an Gedanken rübergekommen ist. Ich bete kurz. Jesus, ich danke dir für Finanzen. Ich danke, dass wir Überfluss haben hier in Deutschland. So, so viel. Und ich bete so, dass du uns begegnest, Heiliger Geist. Ich bete, dass du durchbrichst. Ich bete, dass wir dein Reden hören. Ich bete, dass du uns überführst, wo wir gefangen sind, in Fallen des Mammons. Und wo du uns in neue Freiheit führen möchtest, Jesus. Begegne uns in dieser Zeit. Sprich zu uns und zu jedem Einzelnen ganz persönlich. Amen.